Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Als die Weltartenschutzkonferenz Ende vergangenen Jahres in Montreal beschloss, 30% der Erde bis zum Jahr 2030 unter Schutz zu stellen, atmeten viele Biodiversitätsforschende auf. Gelten doch Naturschutzgebiete als ein erprobtes Mittel, um Artenvielfalt zu erhalten. Aber was haben die geschützten Räume für die Natur in den letzten 150 Jahren wirklich erreicht? Wie viele Pflanzen- und Tierarten sind dadurch gerettet worden? Die Zahl der Schutzgebiete ist weltweit in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. Die Artenkrise hat es nicht aufgehalten. Zeit, etwas grundlegend zu ändern, sagen Sozialwissenschaftler. Sie sehen die Bilanz des klassischen Naturschutzes äußerst kritisch und plädieren für einen Neuanfang. Ihre Idee passt so gar nicht zu den Montrealer Beschlüssen, wie Sven Kästner berichtet.
Erst muss er ein eisernes Tor aufschließen. Dann kann Hannes Petrischak zur Kontrollfahrt durch die Kernzone der Naturlandschaft Döberitzer Heide starten. Der Biologe ist für den Naturschutz auf dem Schutzgebiet westlich von Berlin zuständig. Etwa die Hälfte der 3600 Hektar ist mit einem doppelten Elektrozaun hermetisch abgeriegelt.
Wir haben Deutschlands größte Wiesentherde da drin mit über 90 Tieren. Damit die nicht irgendwann auf der Autobahn stehen, müssen die halt eingezäunt sein.
Der doppelte Zaun ums Gelände soll auch dafür sorgen, dass Menschen nicht so einfach hier reinkommen. Es ist das Modell des modernen Naturschutzes. Parks, in denen sich die Wildnis ungestört entwickeln kann.
Der moderne Naturschutz entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Antwort auf die negativen Folgewirkungen von Industrialisierung, aber auch der zunehmenden Rationalisierung der Landwirtschaft.
Umwelthistoriker Bernhard Gisibel beschäftigt sich am Leibniz-Institut für europäische Geschichte in Mainz mit dem Naturschutz. Dessen Ursprünge gehen auf den idealisierenden Blick der Romantik auf ästhetisch schöne Landschaften zurück, auf die Nachhaltigkeitslehre der Forstwirtschaft und das wachsende wissenschaftliche Interesse an Tieren und Pflanzen. Die Idee, Schutzgebiete einzurichten, ist aber auch eng mit dem europäischen Kolonialismus im globalen Süden verbunden.
Die heute aus westlicher Perspektive als modern und progressiv angesehene Idee der Bewahrung bedrohter Arten vor ihrer Ausrottung wurde seit dem späten 19. Jahrhundert umgesetzt im Rahmen eines auf Gewalt und Rassismus gegründeten autoritären Kolonialstaats. Und es hieß konkret, dass Wildreservate und Naturschutzgebiete und Nationalparks in diesen Weltgegenden Bestandteil kolonialer Landnutzungspolitiken waren. Sie wurden ausgewiesen, meistens ohne Rücksicht auf bestehende Landrechte und Landnutzungspraktiken der einheimischen Bevölkerung. Sie dienten vor allem dazu, diese lokale Bevölkerung von der Nutzung dieser Natur auszuschließen. Und diese Funktion haben sie vielerorts bis in die Gegenwart.
Biodiversitätsforscherinnen und Biologen sehen Schutzgebiete als wichtiges Instrument im Kampf gegen das weltweite Artensterben. Seit einigen Jahren beschäftigen sich auch Geisteswissenschaftler wie Bernhard Gisibel mit dem Thema Ökologie. Deren Urteil fällt kritischer aus.
Global betrachtet muss man einfach feststellen, dass die Ausweisung von Naturschutzgebieten seit den 1860er Jahren ja parallel zum globalen Artenverlust verlaufen ist und in seiner Gesamtheit es nicht vermocht hat, diesen grassierenden Biodiversitätsverlust insgesamt aufzuhalten. Und ein Argument aus der Naturschutzgeschichte ist letzten Endes, dass es mit dieser Schaffung separater Naturschutzgebiete im Grunde auch eine Auffassung befördert hat, dass Natur eben nur dort zu schützen ist, wo das deklariert und per Definition der Fall ist.
Diese Schlussfolgerung ziehen auch die Entwicklungssoziologen Bram Bücher und Robert Fletcher von der niederländischen Universität Wageningen. In ihrem vor kurzem auf Deutsch erschienenen Buch »Die Naturschutzrevolution« sehen sie unser kapitalistisches, auf grenzenloses Wachstum fixiertes Wirtschaftssystem als Hauptursache für das Artensterben.
A system of economic growth that doesn't heed any limits.
Ein System des Wirtschaftswachstums kennt keine Grenzen. Wachstum, Ausdehnung und Intensivierung setzen viele Menschen, Ökosysteme und Arten unter enormen Druck. Darum hat sich der Naturschutz aber nie gekümmert. Naturschützer arbeiten unheimlich hart daran, um hier ein paar Arten und dort ein bisschen Natur zu retten. Aber alle 2-3 Jahre erleben wir das Gleiche. Ein neuer Bericht zeigt, dass die Situation noch schlimmer geworden ist.
Entsprechend kritisch bewertet Bücher die vor kurzem auf der Weltartenschutzkonferenz in Montreal gefassten Beschlüsse. Darin setzt die internationale Gemeinschaft weiter auf den klassischen Naturschutz. Bis 2030 sollen 30% der Erde als Schutzgebiete ausgewiesen werden. Der Soziologe schätzt das zum einen als völlig unrealistisch ein, zum anderen zweifelt er die Methode generell an.
Wenn man bestimmte Gebiete in einigen Teilen der Welt als die ausweist, in denen Natur gerettet werden soll, erweckt das den Anschein, als könnten die Menschen anderswo einfach ihr Leben weiterführen wie bisher. Wir sehen über die Auswirkungen hinweg, die unser Lebensstil auf uns und die Natur hat.
Bücher und sein Co-Autor schlagen als Alternative ein neues Konzept vor, das sie konvivialen Naturschutz getauft haben. Sie wollen zwar die bisherigen Schutzgebiete erhalten, aber nicht nur die Menschen dort sollen sich um Artenvielfalt kümmern, sondern jeder und jede in ihrem Alltag. Vor allem auch die weltweit wachsende Schicht der Stadtbewohner.
Unser Konzept geht bewusst von einer Ökonomie ohne Wachstum aus. Wir versuchen, die Natur in unsere wirtschaftliche Denkweise zu integrieren. Als zweites Element wollen wir die Trennung zwischen Mensch und Natur überwinden. Es geht darum, die Natur viel mehr in unser tägliches Leben zu integrieren, auf vielfältige Art und Weise. Das sind die langfristigen Ideen. Aber es geht auch darum, Stadt und Land von Grund auf neu zu denken. Eine ganz andere Art von Landwirtschaft mit Raum für biologische Vielfalt. Eine andere Stadtplanung, die Raum für biologische Vielfalt in den Städten schafft. Und vieles mehr.
Konkrete Konzepte für Naturschutz im städtischen Alltag entwickelt Martina Artmann. Sie leitet am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden das Projekt Urbnens.
Es geht um urbane Mensch-Natur-Resonanz und wir wollen einen Beitrag leisten für eine Transformation Richtung Nachhaltigkeit.
Die Geografin und ihre Mitstreitenden wollen die aus ihrer Sicht stumme Beziehung zwischen Mensch und Natur wiederbeleben und orientieren sich dabei an der Resonanztheorie des Jener Soziologen Hartmut Rosa. Die Forschenden konzentrieren sich auf 3 Punkte. Erstens sollen die Menschen in den Städten Natur bewusst wahrnehmen, statt sie nur als Ort der Entspannung zu konsumieren.
Die zweite Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie kann Stadtplanung diese Werte, wie Beziehungen auf Augenhöhe mit der Natur aussehen können, umsetzen. Und der dritte Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen, ist die Resonanz bezüglich der Beziehung zu Lebensmitteln. Wie wird diese Resonanz gehemmt und wie wird sie gefördert?
Heißt, die Menschen sollen im Alltag stärker berücksichtigen, welche Auswirkungen ihre Lebensmittelauswahl auf die Umwelt hat.
Ein gutes Beispiel diesbezüglich, dass die Zerstörung des Regenwaldes in Brasilien auf die Rinderzucht für den Fleischkonsum zurückzuführen ist. Und das, obwohl Regenwälder wirklich neben den Weltmeeren eines der artenreichsten Ökosysteme ist. Und deswegen können wir auch hier wirklich mit unseren täglichen Überlegungen, wie konsumiere ich, maßgebliche Beiträge leisten auf individueller Ebene für Naturschutz.
Am Stettiner Hafen an der deutsch-polnischen Grenze fährt ein Viehzüchter zu seinen Tieren. Die weiden weit verstreut hinter dem Oderdeich. Hier auf der polnischen Seite gibt es nur noch wenige Bauernhöfe.
Die Landwirte, die hier noch Landwirtschaft betreiben, die machen das ja nicht mehr, weil sie sozusagen eine Perspektive haben. Junge Landwirte gibt es immer weniger. Also es ist keine Landwirtschaft, die zukunftsfähig ist.
Peter Torkler kennt die Gegend seit Jahren. Er leitet hier die Initiative Rewilding Oder Delta. Das Projekt will erreichen, dass die Wildnis in der dünn besiedelten Gegend mehr Raum erhält. Und das ohne Zaun und Zugangsbeschränkungen für Menschen.
Das gesamte Gebiet hat die Fläche von 450.000 Hektar, also mit großen Waldkomplexen, die noch relativ unzerschnitten sind, große Wasserflächen, Dünengebiete, Feuchtgebiete, Flussauen.
Tiere wie Elch, Wolf oder auch Wisente sollen wieder mehr Lebensraum finden, die wenigen Menschen hier mit den Tieren zusammenleben. Teils ist das schon Alltag. Die Brunftrufe der Hirsche etwa sind jeden Herbst bis in die Dörfer zu hören. Das kommt der Naturschutzvorstellung des Soziologen Bram Bücher schon ziemlich nah. Wer bisher mit Landwirtschaft oder Fischerei seinen Lebensunterhalt verdient, soll im Rewilding-Projekt umsatteln auf Naturführer oder sanften Tourismus. Diesen Aspekt allerdings kritisiert der Wissenschaftler.
Wir würden sagen, lasst uns zusammenarbeiten. Ändern wir die Landwirtschaft so, dass sie viel nachhaltiger und regenerativer wird, damit sie Raum für Artenvielfalt lässt, so dass wir Natur schützen und gleichzeitig die Bauern arbeiten lassen können.
Großes Potenzial für ein naturfreundliches Leben sieht Bücher bei den Superreichen der Welt. Manche schmücken sich zwar damit, das eine oder andere Naturschutzprojekt zu finanzieren. Trotzdem tragen sie mit häufigen Flugreisen, riesigen Wohnsitzen oder ausuferndem Konsum überdurchschnittlich viel zu Umweltschäden bei. Die Natur profitiert eben nicht nur von Schutzgebieten hier und da, sondern vor allem davon, dass Menschen ihr Verhalten und ihre Wirtschaftsweise ändern.